Danach geht es nicht um wie oft, sondern wie viele Tage bin ich da. Das heißt, nach der Auswanderung sollte ich länger wegbleiben, als ein Finanzbeamter normalerweise Urlaub macht. Ich hatte einmal die Hoffnung, dass irgendwas einfach ist.
Und am Strich hat er mit diesem Geschäftsmodell Geld verloren, weil er sich nicht sauber steuerlich aufgesetzt hat. Aber bei den Themen würde ich persönlich auf keinen Fall tricksen.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Ich bin kurz vor der Auswanderung. Ich habe mich entschieden. Und jetzt habe ich folgendes Problem. Es gibt so ein paar Menschen, die ich doch noch so ein bisschen mag. So meine Familie, meine engsten Freunde. Und die bleiben ja blöderweise in Deutschland. So. Meine Sorge ist jetzt, darf ich die nochmal sehen? Kann ich die nochmal besuchen kommen? Wenn ja, wie oft? Bin ich schon wieder steuerpflichtig in Deutschland und die halten mich am Flughafen an, wenn ich zu Weihnachten besuchen komme? Wie ist denn das? Also wie oft darf ich denn Deutschland besuchen, nachdem ich ausgewandert bin?
Naja, bestenfalls kommen die natürlich dich besuchen, weil im Ausland ist ja viel schöner.
Mehr das sowieso, okay. Problem Nein, gelöst.
Du kannst die selbstverständlich besuchen, du kannst die auch umfangreich besuchen, 4, 6, 8 Mal im Jahr, auch länger. Das ist natürlich möglich, aber wir reden ja auch über Steuern, für manche leider. Und da musst du natürlich ein paar Sachen beachten.
Okay, also es geht nicht darum, wie oft ich sie besuche. Wenn ihr 8 Mal im Jahr, das wäre ja schon mehr als alle 2 Monate. Darum geht's nicht. Nein. Also es geht nicht um das wie oft.
Nein, es geht um
okay, worum geht's dann?
Die Gesamtschau. Also es gibt ja diese ominöse 183-Tage-Regelung, die verstehen
schon mal gehört.
Viele falsch oder zumindest sind viele Interpretationen, Auslegungen online falsch oder unvollständig wahrscheinlich. Und deswegen führt es, glaube ich, ist wahrscheinlich die Frage, die am meisten zu Verwirrung führt im Rahmen von einer Auswanderung. Mhm. Weil um das auch einzuordnen, wenn wir steuerlich konsequent auswandern wollen, und das habe ich ja in unserer Folge zum Wohnsitz schon ausführlich erläutert, dann ist einfach meine Empfehlung immer, beende deine unbeschränkte Steuerpflicht und damit musst du auch deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland beenden. Das heißt aber noch lange nicht, dass du nicht noch ab und zu in Deutschland sein musst. Und bei der 183-Tage-Regelung, da musst du mit 2 Blickpunkten drauf schauen. Der eine Blickpunkt ist, für die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, diesen Zeitpunkt genau zu bestimmen, diese Übergangsphase. Da muss man einfach mal viel genauer sein. Ich habe ganz oft das Beispiel zum Ende des Jahres. Wenn Menschen Ende Oktober, Ende November auswandern, dann wollen sie doch noch ganz gerne Weihnachten bei der Familie sein. Jetzt bist du zum 30.11. ausgewandert. Jetzt möchtest du aber am 20.12. bis 28.12. wieder nach Deutschland. Das ist mindestens immer ein Grenzfall. Ich würde sagen, so wie ich es gerade beschrieben habe, würde es gerade so gehen. Machen wir es vielleicht noch ein bisschen enger, 22. bis 25., dass du wirklich sagst, ich war 3 Wochen am Stück draußen, bin für 5 Tage da und bin dann wieder raus. Weil wenn dann ein Finanzbeamter draufschaut, dann will der ja sehen, dass der 30.11. ein ganz klarer Cut ist.
Ja.
Und wenn du dann 10 Tage draußen bist und dann wieder 10 Tage da und wieder 10 Tage draußen und wieder 10 Tage in Deutschland, dann für mich schwierig, dann sehe ich ein hohes Risiko, dass der gewöhnliche Aufenthalt erst ein paar Wochen später, ein paar Monate später endet. Hatten wir schon Fälle. Und das hat halt leider dann in der Praxis oft ziemliche Konsequenzen, wenn du in der Zwischenzeit schon im Ausland ein Unternehmen gegründet hast und auf einmal Deutschland da steuerlich nochmal hinlangen will. Also dieser Zeitpunkt und die Zeit danach ist die eine Sichtweise, die wir da einnehmen müssen. Und da gibt es 2 wesentliche Empfehlung, im besten Fall bist du mal mindestens 3 Wochen am Stück draußen. Und auch wie gesagt, es gibt leider nur Empfehlungen, weil deutsches Steuerrecht ist zwar unfassbar komplex und wir haben zwar unfassbar viel Literatur dazu, aber das liegt halt auch daran, weil sich der Gesetzgeber nicht mal hinsetzt und zu bestimmten Sachen einfach mal glasklare Definitionen macht. Weil was ist denn gewöhnlicher Aufenthalt? Wo hältst du dich denn gewöhnlich auf? Und deswegen drei Wochen am Stück. Ganz einfach aus dem Grund, ein Finanzbeamter, der kriegt maximal 3 Wochen am Stück Urlaub. Und wenn der sieht, dass da jemand mehr als 3 Wochen am Stück im Ausland war, oh, das kann ja nicht sein, also, der muss ja hier in Deutschland alles abgebrochen haben und so weiter. Also glaube ich ihm. Ja. Und im besten, und dann gibt es noch so diese zweite Definition, das sind so 2 Monate. Wenn du 2 Monate weg warst und dann erst wieder nach Deutschland zurückkommst für 10 Tage oder sowas, dann bist du schon sehr, sehr safe. Mhm. Aber es ist natürlich legitim zu sagen, in diesem Zeitraum von 3 bis 8 Wochen bist du mal kurz in Deutschland, weil ein ganz wichtiger Business-Termin, ein ganz wichtiger privater Termin, ich meine, da können ja solche Sachen wie eine Beerdigung und ein ganz wichtiger Geburtstag auch noch geplant sein. Und das ist kein Grund, eine Auswanderung zu verschieben. Aber dann, umso näher das an deinem Auswanderungsstichtag ist, umso kürzer halten. Ja. Und das, dann wird es hinten raus immer entspannter und so nach 6 Monaten bist du safe.
Also das heißt, nach der Auswanderung sollte ich länger wegbleiben, als ein Finanzbeamter normalerweise Urlaub macht. So kann ich es mir wirklich gut merken, das gefällt mir.
So, ja, aber so kann man, wir reden von gewöhnlich.
Ja.
Und gewöhnlich hat ein Finanzbeamter nicht länger als 3 Wochen Urlaub am Stück. Ja,
okay, verstehe. Also, danke für das Bild, das kann ich mir, jetzt habe ich den Finanzbeamten am Strand mit dem dicken Bierbauch.
Du musst einfach nur, okay. Du musst einfach nur schauen, du gehst ins Ausland, legst dich an den Strand, schaust, wie lange der neben dir liegt und sobald der wieder doch zurück nach Deutschland an den Schreibtisch muss, weißt du, okay, jetzt bleibe ich noch 2 Tage und dann kann und ich dann auch noch kurz nach Deutschland zu Besuch.
Alles klar. Okay, das heißt, kurz nach der Aufwanderung sollte ich auf jeden Fall aufpassen und möglichst wenig kommen und erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und du sagst, nach 6 Monaten ist es dann, ja, was heißt egal, dann kommt ja immer noch die 183-Tage-Regelung.
Und dann würde ich erst die 183-Tage-Regelung mir konkreter anschauen.
Okay.
Also was auch oft falsch verstanden wird, dass, weil wenn ich jetzt rechne und sage, okay, wenn ich jetzt nach 4 Monaten nach Deutschland komme und ich schaue da die letzten 365 Tage zurück, dann bin ich ja mehr als 183 Tage in Deutschland gewesen, weil ich ja bis zur Auswanderung da war. Deswegen, hör auf, fangen wir gar nicht an zu rechnen. Fängt erst an zu rechnen, ab dem Tag nach der Auswanderung. Also 30.11. hatten wir als Beispiel, ab dem 1.12. rechnest du. 1.12.26. Ja. Und dann schaust du dir ein Jahr an, bis 30.11.27. Und in diesem 12-Monats-Zeitraum, da musst du signifikant unter 183 Tagen in Deutschland gewesen sein. Und dann fängst du an, und machst das rollieren. Dann schaust du dir ab 2.12. bis 1.12. des Folgejahres. Das machst du umso genauer, umso mehr Zeit du in Deutschland bist. Mhm. Wenn du so 2, vielleicht 3 Monate im Jahr noch in Deutschland sein solltest, dann bist du so weit weg von den 183 Tagen. Mhm. Da bist du entspannt. Da musst du jetzt nicht jeden Tag exakt in dein Excel eintragen. Mhm. Aber wenn du sagst, oh, ich werde schon noch einige Zeit in Deutschland sein, warum auch immer, 4, 5 Monate, da musst du schon wirklich aufpassen und dann wirklich exakt die Tage zählen. Ich stelle mir die Frage, warum wollen die Menschen noch so viel Zeit in Deutschland sein? Mhm. Und vor allem, wohin wohnen sie? Da ist wahrscheinlich das Wohnsitzrisiko viel höher. Mhm. Und da dann genauer hinschauen.
Ja.
Und das wirklich dann schön im Blick haben. Aber wirklich die Zählweise, und das ist eben die zweite Sichtweise, die Zählweise ab dem Tag nach der Auswanderung. Mhm. Und die erste Sichtweise, diesen Cut, ganz, ganz klar transparent, dass da jemand da von draußen drauf schaut und nicht sagt, er macht das nur irgendwie so halbgar und irgendwie ist er noch gewöhnlich eher in Deutschland, zumindest noch für ein paar Monate, weil faktisch ist er dann nicht im Februar ausgewandert, sondern erst im August, hatte ich einen ganz konkreten Fall und dann mussten wir auf einmal 4 Monate komplett nachdeklarieren von der US-LLC und das war halt dann schon ein paar Jahre später auch recht unangenehm, du kommst nicht an die Daten, du hast es nicht sauber aufgezeichnet, du hast ein riesen Umsatzsteuerthema und so weiter. Ja. Mach's einfach schön sauber.
Okay, so, jetzt bin ich natürlich wieder ein Fuchs, ne? Ich wohne jetzt irgendwo in Baden-Württemberg im Süden Deutschlands. Ich denke mir, die Schweiz wäre doch schön. Gibt es mit der Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen?
Ja, aber es ist kompliziert.
Okay. Ich finde sie trotzdem schön, ne? Weil die reden so nett und süß.
Das
wie auch
oft,
immer.
Das ist auch mit schönen Sachen, gell? Das ist kompliziert.
Ja. So. Und ich denke mir, ja, ich will ja meine Freunde jetzt hier, die wohnen ja gerade über die Grenze rüber. Ne? Ich will meine Freunde schon noch sehen. Ich habe da vielleicht sogar noch ein Elternhaus da in der Nähe und so weiter. Ich gebe Wohnung alles richtig gemacht. Wohnung ist dauerhaft vermietet. Ich habe keinen Schlüssel mehr, keine Verfügungsmacht, nichts. Das habe ich alles richtig gemacht. Und ich denke mir, ah, weißt du was, alle 2 Wochen, Wochenende gönne ich mir, penne ich gerade bei meinen Eltern, gehe mit den Jungs irgendwie ein paar heben. Ne? Ehepartnerin habe ich eh nicht. Und alles cool. Ich behalte quasi mein Umfeld. Ja, sehe die regelmäßig und bin trotzdem ausgewandert und profitiere von einem niedrigeren Steuersatz in der Schweiz.
Naja, du siehst die ja jetzt nicht regelmäßig, du siehst die alle 2 Wochen.
Ja.
Und ja, muss man...
Machen wir es noch extremer, jedes Wochenende fahre ich dahin.
Ja, und
50 Wochenenden im Jahr.
Irgendwann wird die Grenze überschritten sein. Das ist ein spannender Fall. Das sind wir wieder.
Aber ich bin ja 5 Tage da, also rechnerisch, ja, 183 Tage regelt, wird es ja kein Problem
sein. Das ist ein spannender Fall. Müsste man dann wirklich schauen, okay, wo kann das Finanzamt dir jetzt dann wirklich an Karren fahren?
Ja.
Müsste per Gesetz gehen. Auch da ist eher die Frage, ist das nicht noch ein Wohnsitz bei deinen Eltern, wenn du da jedes Wochenende da bist? Oder ist das wirklich eher wie ein Hotelbesuch? Wenn du jetzt mir sagen würdest, ich gehe jedes Wochenende, am besten auch in unterschiedliche Hotels und so weiter, hätten wir das Thema schon beiseite, dann sind wir irgendwie bei 100 Tagen in Deutschland, würde ich sagen, geht. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, den wir uns ja auch immer anschauen bei der, in der Steuer. Wie hoch ist die Fallhöhe? Gewöhnlicher Aufenthalt, Lebensmittelpunkt, steht ja schon im Wort. Wo hältst du dich gewöhnlich auf? Wo ist der Mittelpunkt deiner Lebensinteressen? Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Wenn der unzweifelhaft im Ausland ist, weil du in der Schweiz deine Wohnung hast, in der Schweiz deinen Job hast, dein Unternehmen hast, in der Schweiz dein Gym hast, dein weiß nicht, soziales Umfeld, da jede Woche zum Sport gehst, dich mit Menschen triffst, deine Ärzte hast und so weiter, dann ist da schon ganz, ganz, ganz viel in der Schweiz. Und dann ist natürlich ein bisschen Freunde und so weiter noch in Deutschland. Aber vom Verhältnis und vor allem die Tage.
Ja.
Und das ist dann entscheidend in solchen Fällen, wenn du dann 250 Tage in der Schweiz bist und 100 Tage in der in Deutschland, dann ist dieses Verhältnis schon signifikant auf Schweizer Seite. Und dann solltest du deinen gewöhnlichen Aufenthalt, Lebensmittelpunkt in der Schweiz haben. Und wie gesagt, Highlander-Prinzip, dann kann der nicht in Deutschland sein. Dazu gibt es höchste Rechtsprechung. Alles klar. Ich sehe bei solchen Setups, wie wir das Szenario jetzt eher gemacht haben, eher das Wohnsitzthema. Was ich aber auf jeden Fall machen würde, ist jeden Tag, den du in Deutschland bist, zählen. Nicht die Nacht. Und weil auch da gibt es natürlich keine transparente, klare Definition in Deutschland.
Natürlich andere
Länder haben das. Und wenn jetzt wird der eine oder andere sagen, dann komme ich aber auf 500 Tage, ist richtig, weil du natürlich auch jeden Tag in der Schweiz zur Schweiz zählst und dann zählt halt ein Tag auf einmal in zwei Länder. Aber Worst-Case-Betrachtung, jeden Tag in Deutschland, wenn halt Wochenende Freitag bis Sonntag bedeutet, sind es schon 3 Tage. Wenn das nur Samstag, Sonntag bedeutet, sind es nur 2 Tage. Da so ein bisschen aufpassen, das ein bisschen limitieren und vielleicht bringst du deine Jungs auch dazu, dass die ab und zu mal in die Schweiz kommen, dann hast du da auch wieder so ein bisschen weniger Druck auf Deutschland. Aber per se geht's. Okay. Darum geht's ja am Ende des Tages. Und jetzt in dem Beispiel ist es ja eigentlich auch ganz ehrlich absolut konsistent, weil du bist ja eigentlich nur freizeittechnisch in Deutschland, verdienst nichts. Dein Geld verdienst in der Schweiz unter der Woche, dann sollen doch auch bitte die Steuern nur die Schweizer bekommen.
Ja, okay. Heißt, zumindest nach den ersten, sagen wir mal, halben Jahr ist es relativ unproblematisch, Deutschland zu besuchen, solange ich es nicht zu oft, darum geht es gar nicht, sondern zu lange mache, darum geht es eher.
Tage zählen, genau.
Tage zählen. So, wenn ich dann deutlich unter den 183 Tagen bleibe und selbst wenn ich das in 160, sagen wir mal, Einzelbesuchen mache und immer nur einen Tag komme, weil ich zu viel Geld habe oder so nah wohne, was auch immer, ist egal, es geht darum, wie viele Tage sind das am Ende.
Genau.
Okay. Und natürlich keine Wohnung und so, aber das haben wir in der anderen Folge auch schon beleuchtet. Jetzt ist die nächste Frage, merkt das überhaupt jemand? Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen länger in Deutschland bin, merkt das überhaupt jemand?
Also, bei der Schweiz würde ich sagen, haben die ganz schön viele Kameras an der Grenze und also die Menschen, die du triffst, werden es merken. Ob die deutschen Finanzbehörden, die werden es jetzt nicht ad hoc merken. Also da wird jetzt nicht sofort irgendwo ein Lämpchen aufgehen und sagen, oh, der Florian war hier 190 Tage im Jahr in Deutschland. Aber die Daten sind da. Und da, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen, dass wenn die Daten irgendwo da sind und irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, mal eine Nachricht, eine Meldung oder irgendwas, ein Verdacht bei den Finanzbehörden aufpoppt. Und das kann ja auch irgendwie der eine Kumpel sein, der dann aus welchem Grund auch immer wahnsinnig sauer auf dich ist, aber ganz genau weiß, wie oft ihr am Wochenende euch getroffen habt, dass der dann sagt, irgendwie ist das mal komisch. Da geben wir denen mal einen Hinweis, dass die das sich anschauen sollen.
Okay. Das heißt, Kameras an den Grenzen können sie mich erwischen. Wenn sie das prüfen, das was wahrscheinlich eher auf, ich sag mal, Denunziation passieren wird, als dass da jetzt automatisch irgendwo ein Lämpchen angeht. Was können sie noch? Also woran können sie es noch merken? Zahlungen? Sie können unser mein Bankkonto
tracken? Sie haben das Bankkonto und wenn du noch deine deutsche Steuer-ID hinterlegt hast, wenn du das sauber machst und die Schweizer Steuer-ID hinterlegt hast und deine Banken da auch mitspielen und so weiter, du die Bankkonten alle behältst, dann kriegt die Daten das deutsche Finanzamt erstmal nicht.
Also wenn ich jetzt mein Konto bei der DKB oder der Commerzbank habe, also eine deutsche Bank, und ich habe aber jetzt meine Schweizer, zypriotische, was auch immer, Steuer-ID hinterlegt, ab diesem Zeitpunkt haben sie keinen Zugriff mehr.
Haben sie zumindest keinen automatischen, kriegen es nicht mehr automatisch gemeldet. Wir haben ja CRS, Common Reporting Standard.
Die kriegen es automatisch.
Was?
CRS, Common Reporting Standard, gilt weltweit, machen auch fast alle Länder mit. Also auch so Länder wie Georgien sind da zuletzt beigetreten, weil sie schön Druck von der OECD und so weiter bekommen. Das heißt, und das kriegst du auch mit im Ausland, wenn du, also sobald du grenzüberschreitend bist, sobald du ein Konto in einem anderen Land hast, wo die steuerliche Ansässigkeit hinterlegt ist, müssen die Banken dir das sagen. Dann schreiben die dich einmal im Jahr an, hey, du bist, hast bei uns DKB ein Bankkonto, du hast deinen maltesischen Wohnsitz hinterlegt. Wir haben Malta in dem Fall, weil maltesischer Wohnsitz, deine Kontodaten gemeldet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da alles gemeldet wird. Es ist nicht so viel, es geht primär um Salden. Aber dann weiß Malta in dem Fall, dass du auf deinem DKB-Konto 50.000 Euro liegen hast. Und eventuell auch auf deinem DKB-Depot 50.000 Euro in ETFs und auf einem Festgeldkonto auch 50.000 Euro. Das ist ja dann schon mal relevanter. Festgeldkonto gibt Zinsen, ETF bringt bei Veräußerung Gewinne oder Dividenden. Mhm. Das weiß jetzt in dem Fall Malta. Jetzt in deinem Fall, jetzt bist du in die Schweiz ausgewandert und hast noch dein DKB-Konto, hast aber nicht der DKB Bescheid gegeben, dass du einen Schweizer Wohnsitz hast.
Dann geben die es an Deutschland.
Dann geht es noch automatisch an die deutschen Finanzbehörden. Mhm. Die werten das jetzt nicht proaktiv aus, aber die Daten sind schon mal in deren Kosmos. Also das ist, da braucht eine Steuerfahndung nicht mehr irgendwie einen Gerichtsbeschluss oder irgendwie sowas, dass die Bank das rausgibt, sondern das ist schon da.
Automatisch.
Und wenn du dann auf deiner Kreditkarte auf einmal jeden Tag der Kaffee gezogen ist, irgendwo in Baden-Württemberg, dann sind die Daten auch schon da. Also nochmal, das wird nicht automatisch ausgewertet, zumindest ist das mein Kenntnisstand. Die Daten haben sie aber, in dem Fall, wo du eben den Fehler gemacht hast, das nicht umzumelden. Wer sagt, dass da nicht auch in ein, zwei Jahren meine Software querläuft und dann irgendwo rote Lämpchen leuchten und dann zumindest die Info ist, hey, lieber Finanzbeamter, schau dir mal den Fall genauer an, da könnte was unsauber laufen.
Okay, ist ein bisschen Side-Topic, aber interessiert mich jetzt natürlich, was ist mit Revolut, was hier jeder in Zypern nutzt? So.
Wenn du bei
Revolut... Litauische Bank sitzt, glaube ich.
Ja, das spielt keine Rolle. Der Bank geht es nur darum, ob die in einem Land sitzt, was zum CRS gehört.
Und ist das in dem Fall so?
Alle EU-Länder. Also ich weiß gerade nicht, also es gibt meines Wissens in meiner Bubble gerade kein Land mehr, wo Banking easy ist. Also Banking easy heißt, dass du ziemlich gut ein Bankkonto aufmachen kannst, mit dem du auch was machen kannst. Das war halt Georgien, war halt super beliebt, weil man da recht gut an Bankkonto bekommen hat und die im IBAN-System involviert waren. Also du konntest auch gut an Transaktionen machen, so Währung halbwegs stabil und so weiter. Das war ganz spannend. Und halt nicht im CRS, bis vor ein, zwei Jahren. Litauen definitiv dabei und entscheidend bei Revolut wird einfach sein, was haben die für eine Steuer-ID von dir? Zypern oder Deutschland? Ist es Deutschland, kriegt Deutschland die Daten.
Okay, ist es Zypern, kriegt Zypern die Daten.
Ja, und das muss
ich aber nicht verhindern, dass das Land, in dem ich lebe, diese Daten bekommt.
Doch, kannst du schon, indem du Revolut nicht deine zyprische Steuer-ID angibst, sondern nicht legal agierst und eine deutsche angibst. Oder
ja, aber dann kriegt es ja Deutschland, das will ich ja vielleicht auch nicht. Also ich das muss irgendeine
ist,
muss ich
ja. Das ist die angeben, Frage, was du am Ende willst.
Ja. Aber also ich kann mir aussuchen, wer sie kriegt, auch wenn auch nicht richtig legal, aber auf jeden Fall kriegt sie jemand.
Also der Punkt ist ja der, wir reden ja jetzt eigentlich über gewöhnlichen Aufenthalt, aber nur weil Deutschland jetzt die Daten bekommt, löst es keine Steuerpflicht aus. Also wenn da jetzt irgendwie Zinsen verdient worden wären, sondern da muss ja nochmal was anderes dazukommen.
Ja, okay.
Wenn du jetzt sagst, ich will in Zypern meine, ist jetzt nicht so viel steuerpflichtig, das ist ganz nett, aber ich möchte jetzt nicht... Kryptowährung ist ein gutes Beispiel. Und Kryptowährungen, die Kryptobörsen zumindest in der EU müssen auch, ich meine seit diesem Jahr, seit 2026, die Daten, deswegen ist da viel KYC passiert und deswegen hat, vermutlich genau deswegen hat Zypern erst 2026 die Besteuerung auf Kryptowerte final mal geklärt, weil das auch mit diesen EU-Meldepflichten zu tun hat. Mhm. Und jetzt bekommt Zypern die Daten von deinen Kryptoassets, wenn du es nicht möchtest, packst du eine deutsche Steuer-ID rein. Wenn du in dem konkreten Beispiel mit Zypern, hat Deutschland kein Besteuerungsrecht an den Kryptoassets. Zypern musst du ja 8% zahlen, Steuern, Flattex. Mhm. Wenn du es nicht machen willst in Zypern und nicht möchtest, dass die Daten haben, dann solltest du konsistent so agieren. Okay, ich möchte es in Zypern nicht besteuern, das ist keine Empfehlung, sondern bleibt sauber. Aber dann sorg bitte dafür, dass die nicht die Meldung kriegen, hey, der hat Kryptoassets und der hat nichts besteuert, sondern... dann schau, dass da nicht die zyprische Steuer...
Ich merke schon, das wird ein Thema für noch eine Folge. Das interessiert mich. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. 183-Tage-Regel, wie oft darf ich Deutschland besuchen? Wie oft? Darum geht es nicht. erste 6 Monate aufpassen. Danach geht es nicht um wie oft, sondern wie viele Tage bin ich da.
Genau.
Okay, gut. Das mit Wohnung haben wir schon in einer anderen Folge geklärt. Gibt es sonst noch was ich beachten muss bei der Frage, wie oft darf ich Freunde, Familie, was auch immer besuchen?
Ja, also wie gesagt, das hängt zum einen so ein bisschen auch am gewöhnlichen Aufenthalt, Lebensmittelpunkt, weil dieses wie oft, jede Woche ist halt schon viel, gell?
Ja.
Dann würde ich lieber wirklich dafür sorgen, bau dir im Ausland auch einen sozialen Kreis auf und so weiter. Wir machen ja auch noch eine separate Folge dazu, im Ausland Anschluss finden und so weiter. Ja. Wirklich, so eine Auswanderung ist eine essentielle Lebensentscheidung. Du triffst wahrscheinlich in deinem Leben 2, 3 so reichweitenstarke,
ja,
einflussstarke Entscheidungen. Ja. Triff die bewusst und zieh sie dann auch durch. Und ansonsten gilt einfach auch nochmal die vielleicht dritte große wichtige Thematik beim gewöhnlichen Aufenthalt leben, was wir ja schon hatten, klarer Cut, 183-Tage-Regelung. Schauen, wie das Gleichgewicht im Ausland ist.
Ja.
Wenn du in einem Land bist, wo du fest bist, wo du dich viel aufhältst, wo du im besten Fall über 183 Tage bist, dann ist dort sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dein gewöhnlicher Aufenthalt und Lebensmittelpunkt. Und dann kannst du in Deutschland, sage ich mal überspitzt, ein bisschen mehr riskieren. Mhm. Dann kannst du auch mal deine 4 Monate in Deutschland sein, weil das Übergewicht im Ausland ist und Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben.
Mhm.
Und jetzt aber wichtig, es kann auch keinen geben. Also es gibt entweder nur einen gewöhnlichen Aufenthalt oder keinen gewöhnlichen Aufenthalt, keinen Lebensmittelpunkt. Und das ist der Fall, wenn du Dauerreisend bist. Also wenn du jetzt ein Setup fährst wie Zypern 3 Monate, Dubai 3 Monate, das sind ja so ein bisschen, warum ist Zypern und Dubai die attraktivsten Destinations? Weil du mit sehr wenig Aufwand ein Steuerzertifikat bekommst. Dubai 90 Tage, Zypern 60 Tage, Malta 120 Tage. Und dann hast du noch relativ viel restliches Jahr, wo du nicht in dem Land sein musst. Und dann, ganz häufiger Fall ist Szenario, ja, dann mache ich doch meine 60 Tage Zypern. Dann kann ich ja noch 5 Monate in Malle sein, weil irgendwie gefällt es mir da besser. Mhm. Und dann kann ich ja noch 5 Monate in Deutschland sein. Und da kriege ich dann schon wieder Bauchschmerzen, weil ich dann sage, ja, aber jetzt schauen wir mal ehrlicherweise drauf, Zypern ist nicht dein Lebensmittelpunkt.
Mhm.
Ist der vielleicht in Mallorca, wo vielleicht die Familie ist, die Frau ist, die Kinder zur Schule gehen? Auch da, Spoiler, das funktioniert nicht so einfach, aber anderes Thema. Oder ist er vielleicht sogar in Deutschland, weil da bist du ja auch 5 Monate und da ist noch deine Familie und dein sozialer, wahrscheinlich dein sozialer Kern, zumindest der größeren Familie, wenn jetzt nicht deine ja, Ehegatte und deine Kinder in Deutschland sind, was ja eh nicht geht.
Ja.
Aber da kriege ich dann schon wieder Bauchschmerzen. Und so würde ich es auch so ein bisschen aussteuern. Umso mehr Zeit du in Deutschland, das ist so die dritte Regel, umso mehr Zeit du in Deutschland sein möchtest, umso stärker sollte das Gegengewicht im Ausland sein. Und wenn du eher der Dauerreisende sein willst, 1, 2 Monate in jedem Land oder 2 Monate in jedem Land und dann mit Zypern kombiniert, dann auch bitte nur in Deutschland, dass man da nicht im Worst Case wirklich mal ganz genau hinschaut und gewöhnlich Aufenthalt und sagt, im Zweifel warst du die meiste Zeit des Jahres in Deutschland, 5 Monate und überall sonst nur 2 oder 3 Monate, dann machen wir dir einen Lebensmittelpunkt in Deutschland auch ohne die 183 Tage. Auch da, ich kenne da keinen Fall in der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber die gesetzliche Regelung gibt's her und ein Punkt ist ja auch, wir haben jetzt schon viel über, wie werden solche Fälle überhaupt aufgegriffen, gesprochen. Es passiert nicht so häufig, weil die Ermittlungsbehörden ehrlicherweise halt als auch nicht die krassesten Ressourcen haben und da ganz genau drauf schauen. Und noch viel, viel wichtiger, dieses ganze Thema Remote Work, Auswandern als Unternehmer in dem Bereich, wir uns ja auch so bewegen und so, dass du halt auch wirklich dein Unternehmen aus dem Ausland führen kannst, aufbauen kannst, relativ problemlos Geld verdienen kannst und nicht so, wie wir es vielleicht vor 10 Jahren noch so in vielen Köpfen waren, goodbye Deutschland, ich mache eine Würstelbude am Ballermann 6 auf und versuche da irgendwie über die Runden zu kommen, sondern es wandern ja seit ein paar Jahren wirklich gestandene Unternehmer auf, die null Probleme haben, auch im Ausland ihr Geld zu verdienen, vor allem, weil sie halt noch mit deutschen Kunden oder deutschen Unternehmen agieren.
Ja.
Dieses Thema ist da noch nicht alt. Das sind ja, wir jetzt, also wahrscheinlich seit 10 Jahren fängt es so an zu rollen. Ich selber zu 18 ausgewandert, da war es noch sehr überschaubar. Und dann wurde es von Jahr zu Jahr stärker und Corona hat so ganz wirklich die Welle nach Corona ins Rollen gebracht. Das heißt, die Fälle, von denen wir reden, die sind vielleicht so die Masse, 5, 6 Jahre alt. Da sind gerade so die Steuererklärungen durch. Da kommen so die ersten Betriebsprüfungen. Also deswegen gibt es einfach noch nicht so viele Fälle, wo man jetzt auch mal sagen könnte, da gab es jetzt einen Fall, wo jemand halt 5 Monate noch in Deutschland war und sonst die Welt bereist hat und sagt, ja, ich zahle halt einfach nirgendwo Steuern, und der ist damit auf die Nase gefallen. Mhm. Und ja, deswegen ist es halt gerade noch so ein bisschen schwierig, aber der Spielraum im Gesetz ist da, und deswegen auch da, wenn du, Steuern sind für viele nervig, manche finden es rattengeil, manchmal schon. Und du musst dich nicht viel damit beschäftigen, wenn du nicht viel Angriffspunkte in Deutschland belässt.
Ja.
Aber wenn du einfach so diese Grenzfälle gehen möchtest, wo wir ja eigentlich immer drüber sprechen, so 4-5 Monate, dann musst du dich sehr, sehr, sehr genau damit beschäftigen, dass du nicht diesen einen Schritt zu viel machst, diesen einen Tag zu lange bleibst, dein Bein dir brichst, deinen Flug streichen musst, 2 Wochen noch im Krankenhaus liegst und auf einmal über 180 Tage bist.
Weißt du, ich habe am Anfang gedacht, das ist ja mal schön einfach. Ich zähle die Tage und ich bin raus. Und jetzt, ja, schön war's. Ich hatte einmal die Hoffnung, dass irgendwas einfach ist. Okay, es ist nicht so einfach. Gut, das heißt, wenn ich auswandere, mache ich es richtig. Ich wandere komplett aus, ich verlege meinen Lebensmittelpunkt. Wenn ich meinen Lebensmittelpunkt wirklich woanders habe, dann ist es jetzt egal, wie oft ich Deutschland besuche, der Lebensmittelpunkt muss aber halt woanders sein.
Egal, schon die 180, aber dann
und halt musst unter diesen 180 Tagen
aufschauen. Genau. Ja. Wenn du sagst, es waren jetzt so 3 Monate dieses Jahr, dann hast du da in der Regel kein Problem.
Ja, und wenn ich tricksen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie alleine auf mich kommen, stand jetzt gering, aber die Daten sind alle da. Das heißt, sie können das rückwirkend auch immer noch machen. Und es kann mich immer jemand denunzieren.
Ja.
Und dann habe ich ein Problem. Also, und dann komme ich aus der Nummer auch nicht mehr raus.
Sehr spannend zu beobachten, dass du immer auf dieses Tricksen gehen möchtest.
Ich frage für einen Freund.
Ja. Aber ich glaube, gerade bei den Themen ist es so, dass da so viel Daten da sind und im Zweifel auch so viel Datentransparenz da ist. Deswegen würde ich auch da immer nahelegen, ey, wenn es dir noch so wichtig ist, dass du noch so viel in Deutschland bist, dass du so viel bei deiner Familie bist, dass du da noch eine Wohnung hast, dann mach's sauber, dann zahl im Zweifel die Steuern, dann kannst du nachts gut schlafen. Aber bei den Themen würde ich persönlich auf keinen Fall tricksen. Gibt andere Themen, wo man vielleicht mein Auge zudrücken kann, aber nicht bei gewöhnlicher Aufenthalt und Wohnsitz.
Okay, haben wir sonst noch was zum Thema? 183-Tage-Regel, wie oft kann ich besuchen?
Ich denke, da haben wir jetzt einen recht guten Rundumblick gegeben. Und ich kann nur betonen, mach einen sauberen Cut. Ich kann vielleicht ja abschließend noch mal ein Beispiel nennen, was wir jetzt auch vor ein paar Jahren in der Beratung hatten. Da ist der Mandant ausgewandert, wollte Ende Februar den Cut machen, war aber unklar, wo er hin möchte. Also, und dann hat er eine Estla und Ü, und dann war er irgendwie einen Monat in Finnland, dann war er einen Monat in Spanien und auf dem Zwischenweg immer noch mal 2-3 Wochen in Deutschland und hat sich dann erst im August final entschieden, dass er sein Setup in Dubai baut. Und dann haben wir einfach drauf geschaut und so. Das war jetzt nicht ganz klar, aber es waren halt von diesen 5 Monate war es dann, glaube ich, war da so noch 2-2,5 Monate in Deutschland. Man hätte sicherlich da auch versuchen können, irgendwie zu sagen, ja, da kommt man mit raus. Aber das ist so schwammig, so unklar, dann geht man dann lieber den sauberen Weg und sagt, okay, dann machen wir erst Ende August. Und das Problem ist halt, wenn man solche Sachen im Nachgang aufräumt, ist das eine die Steuer, die man zahlt. Und wenn man es zeitnah aufräumt, dann ist man jetzt auch nicht unbedingt in der Steuerhinterziehung. Mhm. Und die Steuer ist halt die gleiche, die ich zahlen müsste, wenn ich es von Anfang an richtig gemacht hätte. Ja. Aber der Aufwand und Rechnungen korrigieren und dann auf einmal, dann zahlst du da 50.000, war wirklich so, 50.000 Euro in Facebook-Ads, vom Privatkonto gezahlt, und das waren 4 Jahre später, sein Konto war gesperrt, Facebook-Konto. Der Betriebsprüfer sagt, ja, wie soll ich denn jetzt das nachvollziehen, dass das dem Unternehmen zuordnenbar ist und so weiter.
Mhm.
Also das blaueste Auge, was man sich vorstellen kann, ist er damit weggekommen, weil wir halt, also es gibt doch keine Privatperson 50.000 Euro für Facebook-Ads aus. Was soll er denn damit machen? Das ist doch ganz offensichtlich dem Unternehmen zuzuordnen. Mhm. Der hätte uns das rausschmeißen können. 25.000 Euro Steuern mehr zahlen können. Der hat es dann akzeptiert. Mhm. Er hat ultra viel akzeptiert, muss man im Nachgang sagen. Mhm. Aber es war unterm Strich auch nicht ganz günstig. Und dieses gesamte Geschäftsmodell, das war Dropshipping, ist einfach durch diese Ungenauigkeiten, war halt unterm Strich was ein Minusgeschäft. Weil er halt nicht damit gerechnet hat, nochmal 19% Umsatzsteuer im deutschen Finanzamt geben zu müssen.
So viel Marge
nicht damit gerechnet hat, hier nochmal was. Ja. Und dann war unterm Strich, hat er mit diesem Geschäftsmodell Geld verloren, weil er sich nicht sauber steuerlich aufgesetzt hat, nicht sauber verstanden hat, was denn die steuerlichen Konsequenzen sind. Mhm. Und unterm Strich hat er dann also wirklich Geld verloren, weil er halt keinen Gewinn gemacht hat und einen Haufen Kosten, einen Haufen Ärger. Mhm. Und das hätte er mit ein paar einfachen Kniffen von Anfang an besser machen können.
Okay, also gleich richtig machen.
Danke
dir.
Und nicht mit Spielchen versuchen zu agieren. Es ist jetzt nur meine Empfehlung, zumindest bei dem Thema. Andere Themen haben ein bisschen mehr Spielraum.
Super. Apropos richtig machen, du kannst auch zwei Dinge richtig machen. Das eine ist, lass uns ein Like und ein Abo da. Warum? Wir wollen dir und auch anderen helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Denn Auswandern ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du im Leben treffen kannst. Triff sie richtig, triff sie gut. Das zweite ist, komm in unsere WhatsApp-Community. Unten in den Shownotes findest du den Link. Da kannst du uns deine Fragen stellen, damit wir genau hier im Podcast auch diese Fragen, die Fragen beantworten können, die dich wirklich interessieren.